Nicht hat uns der Clip eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Ich bin noch etwas übersteuert. Genau, jetzt, oder? Ein bisschen leiser geht's. Jetzt, alleine geht nicht. Das hat uns dieser Clip zum Ausdruck gebracht auf nette Art und Weise. Und damit heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen zum Kleingruppensonntag. Eine halbe Ewigkeit ist es her, zumindest gefühlt. Wir hatten ja Zeiten gehabt, es gab Zeiten vor Corona, wo wir zwei Kleingruppensonntage im Jahr hatten und dann zwei Semester pro Jahr. Das hat sich alles ein bisschen verändert durch diese ganze Geschichte, die da war. Und es ist so schön, dass wir heute Kleingruppensonntag feiern können und dass wir wieder mit Freude und auch mit einer hohen Erwartung in dieses neue Kleingruppensemester starten können, ohne Kontaktbeschränkungen und was es in der Vergangenheit da auch schwierig gemacht hat. Genau. Der Gottesdienst heute ist ein bisschen unterschiedlich wie die Gottesdienste, die wir normalerweise haben, vom Ablauf her. Machen wir mal kurz die erste Folie mit dem Ablauf. Genau. Also wir haben am Anfang gibt es eine Predigt zu dem Thema, das heißt, es gibt keine große Einleitung, sondern ich springe direkt ins Thema rein. Eigentlich bin ich schon mittendrin, genau. Und dann werden wir nachher hier ein Kleingruppeninterview haben mit ein paar Leuten, die erzählen, wie es ihnen ergangen ist die letzte Zeit in ihren Gruppen und dann einfach mit ein paar Leuten, die dann ihre neuen Gruppen vorstellen werden. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf und ihr seid sicherlich auch schon ganz gespannt, was für neue Gruppen starten, was verändert sich und ich hoffe, dass ihr es kaum erwarten könnt, euch in die ein oder andere Gruppe anzumelden und zu sagen, dabei zu sein. Warum machen wir immer so ein Riesending darum, um Kleingruppen, machen einen Kleingruppensonntag und das auch noch so regelmäßig und so weiter? Darüber möchte ich heute am Anfang sprechen, warum denn diese Kleingruppen so wichtig sind und warum ich der Meinung bin, dass nur Gottesdienst alleine ohne Kleingruppen nicht geht und nicht funktioniert. Wenn uns diese Corona-Pandemie was gezeigt hat, dann wie sehr wir darunter gelitten haben an Kontaktbeschränkungen. Daran, dass wir die Beziehungen nicht mehr so in dieser Tiefe leben konnten, wie wir das eigentlich tun, wie wir das eigentlich gemacht haben in der Gemeinde. Wir hatten früher regelmäßig nach dem Gottesdienst Kaffee und Kuchen oder Mittagessen und viel Zeit für Gemeinschaft und Zusammensitzen. Und das wurde dann eine Zeit lang ja einfach, oder war eine Zeit lang dann einfach nicht mehr möglich durch diese ganze Geschichte. Und ich freue mich heute, dass Kleingruppensonntag ist, und ich freue mich auch, dass wir nachher noch Zeit haben, draußen ein Würstchen zu essen und was zu trinken und einfach Gemeinschaft zu haben, dass wir auch heute diesen Kleingruppensonntag direkt praktisch werden lassen können, dass wir danach auch Gemeinschaftszeit haben werden, weil es ist so wichtig und es hat uns so gefehlt als Gemeinde und auch im Persönlichen, dass wir diese Beziehungen einfach nicht mehr so leben konnten oder dass wir da einfach auch eingeschränkt wurden. Genau. Ich möchte am Anfang ein paar biblische Gründe aufzeigen für Kleingruppen. Ja, auch in der Bibel gibt es ganz viel, was uns darauf hinweist, warum es alleine nicht geht. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann kommt es deutlich zum Ausdruck. Ganz am Anfang, also Gott war von Anfang an schon immer ein Team. Also der Teufel war schon immer ein Einzelgänger, ganz interessant. Aber Gott war von Anfang an schon immer ein Team, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wenn wir in die Bibel reingucken, dann lesen wir ganz am Anfang, es war finster und leer und der Geist Gottes, er schwebte über dem Wasser. Also auch da ganz am Anfang war der Geist Gottes schon dabei. Und auch Jesus hat schon immer existiert. Jesus hat nicht erst gelebt, als er auf diese Erde kam, er hat seinen Himmel für uns verlassen. die Theologie, in der Theologie heißt es die Präexistenz von Jesus. Da wollen wir jetzt so tief reingehen. Aber Jesus hat auch schon von Anfang an existiert. Und wenn wir dann weiter gucken, wenn dann Gott dann quasi Menschen schafft, ist ganz interessant, auch da kommt es zum Ausdruck, da heißt es nämlich hier in 1. Mose, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Also da kommt schon raus, dass Gott damals nicht alleine war, sondern lasst uns Menschen machen. Ja, wen hat er da gemeint? Ich meine mir. Nein, er hat natürlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott war von Anfang an ein Team. Und der Herzschlag Gottes war von Anfang an Gemeinschaft. Und die drei haben sich irgendwie, offensichtlich haben die drei sich nicht genügt, sondern da kam der Wunsch auf, wir wollen Menschen machen. Ist ja auch interessant, ähnlich wie ein Ehepaar, was sich Kinder wünscht. Wo man auch denkt, Mensch, warum, die beiden sind doch so verliebt, warum reicht es denn nicht aus? Aber dann ist der Wunsch da, es wäre schön, es wäre da noch mehr da und es gäbe Kinder. Und ähnlich war es vielleicht hier mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. So. Sie haben sich einander nicht genügt und sie haben sich entschieden, Menschen zu machen. Gott wollte von Anfang an Gemeinschaft haben. Gott wollte von Anfang an Beziehung haben. Und er hat sich so danach gesehnt, dieses Gegenüber zu haben. Lass uns Menschen machen nach unserem Bild, die uns entsprechen, also ein echtes Gegenüber. Was Gott da einfach schaffen wollte. Und Gottes Herzschlag war von Anfang an immer Gemeinschaft. Mehr noch, Gott, er wollte kein distanziertes Verhältnis haben. Ein Gott, der irgendwo weit weg im Himmel ist, zu dem wir irgendwie durch 5 Stufen der Frömmigkeit irgendwie in Kontakt treten können oder durch irgendwelche Leistungen oder sonstiges, sondern Gott wollte von Anfang an auf Tuchfühlung mit uns gehen. Er wollte von Anfang an unser Freund sein. In 2. Mose 33, Vers 11 lesen wir, Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Ich finde es so eine starke Stelle, die das zum Ausdruck bringt, was von Anfang an Gottes Herz war, nämlich Beziehung, Gemeinschaft, Freundschaft. Und wenn wir uns dann Jesus angucken, der mit seinen Jüngern wirklich von Anfang an auf Tuchfühlung war, er hat mit seinen Jüngern alles geteilt. Die Jünger haben an allen Emotionen von Jesus teilgehabt. Als er traurig war, als er geweint hat, weil Lazarus tot war, als er wütend war, als er da die aus dem Tempel, die Kaufleute aus dem Tempel rausgescheucht hat, als Jesus freudig war, also sie waren so richtig nah mit Jesus unterwegs. Und das ist genau das, was Gott von uns möchte, dass wir eine tiefe, intensive Beziehung mit ihm haben, dass wir mit Gott diese Freundschaft haben von Herz zu Herz. In Johannes 15, Vers 15, ihr seht es hier, da kommt es nochmal so schön zum Ausdruck, wie Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben. Dieses eine Gebot gebe ich euch, ihr sollt einander lieben. Und das ist genau die Grundlage. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil es einen Zeitpunkt in unser aller Leben gab, wo wir nichts von ihm wissen wollten, wo wir ohne ihn gelebt haben. Und da hat er uns schon geliebt. Da ist er uns nachgelaufen. Da hat er alles stehen und liegen gelassen, um uns zu suchen und zu finden, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. So wie dieser Hirte, der die 99 Schafe zurücklässt, um das eine Verlorene zu finden. Und weil Gott uns zuerst geliebt hat, deswegen wollen wir ihn lieben und diese Liebe erwidern. Und nur daraus, aus dieser Liebe heraus, können wir andere lieben. Und dadurch entsteht dann eben diese bleibende Frucht, von der hier die Rede ist. Wenn wir Gottes Liebe annehmen in unserem Leben, wenn wir uns entscheiden, in eine Beziehung mit Gott zu treten, ihn zurückzulieben und wir dadurch fähig werden, auch andere zu lieben, dann entsteht diese bleibende Frucht. Bleibende Frucht in unserem Leben und durch unser Leben hindurch und dadurch auch im Leben von anderen Menschen. Mal die nächste Folie. Jesus hat es auch im Missionsbefehl ausgedrückt, Matthäus 28, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Und das drückt auch diese Sehnsucht aus, nicht alleine zu bleiben, sondern andere zu finden. Jesus hat zu Petrus nicht gesagt, okay Petrus, tu mal da auf dem Hügel, das ist ein schöner Platz, da können wir doch dir so eine Hütte bauen und da kannst du dann wohnen und leben und da kannst du ganz in Ruhe dann deine Tora lesen und die Gesetze studieren und dich darin üben, einfach immer frömmiger zu werden. So, das war nicht das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, sondern er hat ihnen den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, machet alle zu Jüngern. Also erzählt allen Menschen von mir, dass ich diese Sehnsucht habe nach Beziehung, nach Liebe und ruft sie mit in diese Nachfolge hinein. Alleine geht nicht. Und von dieser Leidenschaft, von dieser Liebe waren die Jünger damals getrieben. Mensch, wir haben was Gutes erlebt. Wir haben erlebt, dass es einen guten Gott gibt und dass es einen Unterschied macht, ob ich an diesen Gott glaube oder ob ich nicht an diesen Gott glaube. Dass ich anders mit meinen Problemen, mit meinen Umständen umgehe, wenn ich diesen Gott habe oder wenn ich ihn nicht habe. Dass dieser Gott mir Sicherheit und Halt gibt und dass er mir was geben kann, was ich nirgendwo sonst finden kann. Und das wollten die Jünger allen erzählen. Ich weiß noch, als ich damals ein kleiner Teenager mich zum ersten Mal getraut habe, da vom 5-Meter-Turm zu springen. Das war der Wahnsinn. Das hat echte Überwindung gekostet und du stehst dann da oben und denkst, ach, lieber doch nicht, dann drehe ich wieder um. Und du siehst aber die ganzen Leute, die da hinter dir stehen und es gibt eigentlich keinen Weg zurück mehr. So die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch gibt, ist vorwärts. So. Und dann zu entscheiden, okay, was soll's, ich springe. Und danach dieses Gefühl zu haben, hey, das war der Wahnsinn. Und dann meinen Freunden, die es noch nicht gemacht haben, zu erzählen, du musst da hoch, du musst da runterspringen, das ist der Wahnsinn. Du musst das unbedingt, du musst es erleben. Du musst es erleben. Weil man so begeistert war von diesem Erlebnis und weil man wollte, dass jemand anderes das erlebt. Und ich bin sicher, die Jünger waren begeistert von Jesus. Hey, wenn du auf so einer Hochzeit bist und du merkst auf einmal, oh je, der Wein geht aus. Was machen wir? Das ist peinlich fürs Brautpaar, für alle. Und dann kommt hier, und dann hast du einen Freund, Jesus, der Wasser in Wein verwandelt. Ich glaube, diesen Freund willst du jedem vorstellen. Du willst, dass jeder diesen Freund kennenlernt. Jesus, der Als Lazarus wieder aus dem Grab herauskam, als er den Blinden Dreck und Matsch in die Augen geschmiert hat, die Jünger erst dachten, oh, ist das peinlich, was passiert hier? Und als der Blinde wieder sehen konnte, hey, diesen Freund wollten sie jedem zeigen und jedem vorstellen. Du musst diesen Jesus kennenlernen. Und von dieser Leidenschaft waren die Jünger geprägt. Und wir brauchen einander, wir brauchen den anderen, der uns ermutigt und der uns manchmal auch auf die Sprünge hilft. Ich weiß, ich hatte einen Freund gehabt, einen Schulfreund, der sehr schüchtern war und zurückhaltend. Und es war einer von diesen Freunden, dem ich damals gesagt habe, komm, spring von dem 5-Meter-Turm, du schaffst es, wag es. Und ein paar Jahre später hatte ich von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dass ich mich taufen lassen soll. Und dann war diese Stimme in meinem Kopf, in meinem Herzen, die mir gesagt hat, und jetzt geh zu deinem Freund und sag ihm, willst du dich nicht auch taufen lassen? Lass uns das gemeinsam tun. Das war so wie so ein kleiner Déjà-vu. Und ich bin zu ihm hingegangen und gesagt, Mensch, ich habe das auf dem Herzen. Bist du dabei? Machen wir das gemeinsam. Und dann haben wir uns gemeinsam taufen lassen. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, ich habe es mir echt überlegt, aber ich hätte es allein diesen Schritt irgendwie nicht gewagt. Aber jetzt, wo du kommst und mich darauf ansprichst, ja komm, lass es uns gemeinsam machen. Und wir brauchen dieses Miteinander. Wir brauchen den Nächsten, der uns ermutigt und der sagt, lass uns das gemeinsam anpacken. Und was sollen Jünger tun? Das lesen wir in Markus 12. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und das zweite Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also dazu brauchst du einen Nächsten, ist ja klar. Wenn ich nicht rausgehe, dann ich liebe jeden hier. Petrus allein in seiner Hütte auf dem Berg. Nee, das war nicht das, was Gott wollte. Die Jünger haben uns das vorgelebt, wie Christsein gelebt wird, wie sie miteinander unterwegs waren. Nächste Folie, lesen wir das. Genau, die Jünger haben uns das vorgelebt. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Hey, das ist so stark, wenn ich das so lese und mir das so versucht, mir vorzustellen, mir das auszumalen, wie das damals ausgesehen hat, wie die Jünger miteinander unterwegs waren. Täglich trafen sie sich im Tempel und es hat aber nicht gereicht und sie trafen sich in den Häusern und ihre Zusammentreffen waren von überschwänglicher Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Mensch, ich sehne mich danach, dass wir da hinkommen, dass wir das so leben, wie es die Jünger uns vorgelebt haben. Wenn Gäste hier bei uns unsere Gemeinde besuchen, das Allergrößte, was sie sagen könnte, wäre doch, hey, die Gemeinde, da musst du hingehen, weil die Atmosphäre dort ist von überschwänglicher Freude und von Herzlichkeit geprägt. Wenn das jemand sagen würde über unsere Gemeinde, hey, ich glaube, dann hätten wir echt was verstanden und dann hätten wir irgendwas richtig gemacht. Und ich habe diese Sehnsucht danach, dass es so wieder werden kann, dass Menschen sagen, Mensch, ich habe dort eine Kleingruppe erlebt und diese Treffen, die tun mir so gut, weil es sind Beziehungen von Herz zu Herz, weil da Menschen sind, die mir gut tun, weil wir Spaß zusammen haben, weil wir Freude zusammen haben, weil wir gemeinsam, es war so lustig, wir haben so gelacht, aber auch wo es mir schlecht ging, haben die Menschen für mich gebetet, sie haben nachgefragt. Sie haben mir praktisch beim Umzug geholfen. Als ich nicht wusste, wie geht es weiter, da waren sie für mich da. Und sie haben mich durch diese Situation hindurchgetragen. Und da, wo es nicht so ist, da habe ich die Sehnsucht, da aktiv dran zu arbeiten, dass wir da hinkommen, dass es wieder so ist. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Freundschaft, wir brauchen diese Beziehungen von Herz zu Herz und wir brauchen diese kleinen Gruppen. Ohne das geht's nicht. Und was haben sie dann in diesen Gruppen gemacht? Ein paar Sachen habe ich gerade schon gesagt, als sie sich täglich getroffen haben in den Häusern. Nächste Folie. Wir haben in der Bibel diese zahlreichen Einanderstellen. Einander lieben, einander erbauen, einander ermahnen, ertragen, die Sünden vergeben und so weiter, einander, einander, einander. Das ist mal ein paar Beispiele. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Jakobus 5, 16. Bekennt also einander
eure Sünden und betet füreinander. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er es auch schon tut. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Es wird schwierig, diese zahlreichen Einanderstellen ausschließlich durch einen Gottesdienst zu praktizieren. Und vor allem dann irgendwie, wenn ich das jetzt irgendwie abdecken müsste, das ist überhaupt nicht möglich. Dieses Einander geht nur, wenn man miteinander Alltag teilt, wenn man Beziehungen hat von Herz zu Herz, wenn man auf Tuchfüllung unterwegs ist. Und es ist genau das, was uns in dieser Corona-Zeit ja auch gefehlt hat. Einen Online-Gottesdienst sich anzugucken, vom Sofa aus bei einem Brötchen oder so, das ist irgendwie, das ist eine Zeit lang ja ganz gemütlich und schön. Aber irgendwann haben wir, glaube ich, gemerkt, dass das nicht alles ist. So gut wir versucht haben, die Gottesdienste auch zu gestalten, es ist nicht alles. Wir brauchen diese Beziehungen von Herz zu Herz. Und ich bin so froh, dass ich heute Morgen nicht in eine Kameralinse gucke, ausschließlich, sondern dass ich euch hier sitzen habe, dass ich Menschen habe, dass ich andere Augen habe, in die ich gucken kann und dass es nicht nur eine Kameralinse ist. Noch kurz, in der Kleingruppe lernt man viele wichtige Dinge. Machen wir mal die nächste Folie noch genau. Genau. Danke. Also in der Kleingruppe lernt man so viele Dinge, wie man in der Bibel liest, wie man den Zugang findet, welche Bibelübersetzung die richtige ist, dass es vielleicht auch eine Bibel-App gibt, die einem das auch vorlesen kann, wenn man selber wenn man selber gerade irgendwie lesefaul ist, was man sich auch irgendwie aufs Ohr legen kann, während man joggen geht oder wie auch immer, wie wir Zugänge finden zur Bibel, zum lebendigen Wort Gottes. In der Kleingruppe lernt man, wie man betet, wie man sich auch traut, laut zu beten. Und man sagt, Mensch, beten, das ist nicht irgendwie was Komisches und wir müssen da nicht was, weiß ich, wie für fromme Worte finden, sondern beten heißt doch einfach nur, dass wir mit einem Freund sprechen. Und da dürfen wir die Worte benutzen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das ist die Kleingruppe, ist der Ort, um das zu probieren, um das auszuprobieren. Genauso auch Dinge wie Geistesgaben, Bilder vom Heiligen Geist, Eindrücke und so weiter. Das kann man in der Kleingruppe im kleinen Rahmen üben. Mensch, ich habe einen Eindruck, ich sag's dir mal und du kannst mir Feedback geben. Kannst du damit was anfangen oder passt es nicht? Das ist in der Kleingruppe, können wir solche Dinge lernen. Wie man Konflikte anspricht und lösen kann. Wie man Gott in bestimmte Lebensfragen mit einbeziehen kann. Was soll ich nach der Schule machen? Wen soll ich heiraten? Ich habe da so viel zur Auswahl, helft mir dabei. Welchen Plan hat Gott mit meinem Leben? Genau, und so weiter und so weiter. Ja, was haben wir den Kleingruppen nicht schon alles besprochen? Ist unglaublich. Man spricht mit dem Kleingruppenleiter wichtige nächste Schritte. Was ist mein nächster Schritt mit Gott? Warum soll ich mich taufen lassen? Über Geistestaufe, Geistesgaben. Nochmal. Wer soll das alles tun? Wer soll das alles leisten? Wer soll die Menschen lehren, alles zu halten, was Gott ihnen geboten hat? Wer soll den Menschen beibringen, wie man Gott in diese Lebensfragen einbezieht? Wer hält denen das Handtuch hin, wenn sie aus dem Taufbecken heraussteigen? Wer ist dafür da, auch vielleicht um 11 Uhr oder 11:30 Uhr abends, wenn gerade Liebeskummer da ist oder sonstiges Dinge? Wer ist dafür da? Wer soll sie in all diese Dinge hineinführen? Der Pastor? Im Einzelfall vielleicht, ja. Aber nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Ich habe es euch gesagt, bei mir ist es oft so, dass wenn du eine Geburtstagsparty feierst und du hast 30, 40 Leute eingeladen oder eine Silvesterparty oder was auch immer und so, Da tue ich mir immer schwer, deswegen, weil ich das Gefühl habe, als Gastgeber müsste ich jedem gleich viel Aufmerksamkeit geben. Aber wenn ich dann irgendwelche Leute sehe, die jetzt irgendwie am Rand sitzen und mit denen gerade keiner spricht, das macht mich ganz wahnsinnig. Ich weiß noch, als wir unsere Hochzeit hatten und wir damals gefeilscht haben mit dem Betreiber und mit dem Brandschutz und so, um jede einzelne Person, die wir da noch mehr reinkriegen wollten in diesen Raum, weil wir den wollen wir doch noch und den Onkel noch und den Freund noch, und weil uns jeder Einzelne so wichtig war und wir haben um jede Person, um jede Zahl rumgefeilscht. Und dann hast du dieses Fest und du freust dich an den ganzen Menschen, die da sind. Und danach denkst du, oh, mit wie vielen habe ich wirklich intensiv Gemeinschaft gehabt an diesem Tag? Eigentlich mit viel zu wenig. Und als Pastor in der Gemeinde geht es mir manchmal ganz genauso, dass ich sonntagmittags daheim sitze und denke, oh, mit der Person wollte ich noch sprechen, mit der Person wollte ich noch reden, und ich habe es einfach nicht geschafft, ich habe es nicht hingekriegt. Und man kann sich nicht zerreißen und du kannst nicht jedem diese Zeit geben, die du jedem geben möchtest. Und da blutet manchmal mein Herz. Wir brauchen mehr als nur den Pastor oder die Pastoren oder die Gemeindeleitung, die Älteste und sogar die Diakonen. Wir brauchen mehr als das. Wir brauchen kleine Gruppen und wir brauchen Kleingruppenleiter. Und es ist so schön, wenn man Rückmeldung bekommt von Menschen, die sagen, seit ich diese Gruppe gefunden habe, da bin ich einfach angekommen. Und dann habe ich die und die Situation gehabt, dann habe ich meinen Kleingruppenleiter angerufen und der war da. Und der kam vorbei. Oder wenn du jemanden fragst, brauchst du da Unterstützung und Begleitung? Nee, du, das mache ich mit meinem Kleingruppenleiter. Da bin ich nicht traurig, beleidigt, ich werde nicht gebraucht. Da bin ich von Herzen froh, wenn sowas passiert. Ohne Kleingruppen geht es nicht. Als ich mich heute auf diesen Sonntag vorbereitet habe, da musste ich so dran denken, an meine junge Teenagerjahre, an die ersten Kleingruppen, die ich so besucht habe. Und mir ist auf einmal eines ganz schlagartig bewusst geworden: Wenn ich diese Kleingruppe nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Und ich wäre heute ein anderer Mensch. Ich habe, das klingt so krass, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ich wurde durch Schulfreunde wurde ich mitgenommen, damals in den Jugendhauskreis und in den Treffpunkt, in den Jugendtreff. Und dort habe ich dann Lebensfreundschaften geschlossen, die bis heute immer noch Bestand haben. Und ich wäre nicht Pastor geworden, wenn ich nicht in dieser Kleingruppe gewesen wäre, wenn ich dort nicht den Jugendleiter gehabt hätte, der das in mein Herz hineingepflanzt hätte, wenn ich diese Dinge nicht mit ihm besprochen hätte. Und ich wäre wahrscheinlich auch um einiges schlechter durch die Pubertät gekommen. In Zeiten, wo ich Liebeskummer hatte und wo ich dachte, das überlebe ich nicht. Und wo mein Jugendleiter mir gesagt hat, du, es ist echt traurig, dass es mit dem Mädel jetzt nicht geklappt hat, aber weißt du was, jetzt genieß als Single die Zeit, die du mit deinen Freunden hast. Wenn du nachher mal Familie hast und so, dann hast du diese Zeiten nicht mehr so. Und nutz diese Zeit mit deinen Freundschaften, die du jetzt hast, und investier dich rein und leb da drin. Und er hatte auf der einen Seite sehr recht, es war damals der richtige Rat zu der richtigen Zeit, weil ich genau das gemacht habe. Und auf der anderen Seite hat er in der Hinsicht nicht recht gehabt, weil auch jetzt diese Freunde immer noch da sind. Und klar, es ist anders wie damals, wo jeden Tag, jede Nacht zusammen irgendwie da gesessen ist. Und nach dem Treffpunkt saß man bei mir im Keller und haben die Nacht irgendwelche Spiele gespielt. Und wir haben Unmengen an Cola und Pizza vernichtet. Aber wir hatten auch so tiefe Gespräche. Wir haben unseren Glauben gestärkt. Öfters lagen wir uns da wirklich betend in den Armen und waren füreinander da. Und wenn Freunde bei mir im Keller saßen, die diesen Jesus noch nicht kannten, dann haben wir das dieser Person erzählt, voller Leidenschaft. Hey, wie evangelistisch, missionarisch war damals dieses Sitzen in diesem Keller. Und das war so eine starke Zeit. Und ohne diese Kleingruppe, ohne diesen Treffpunkt, hätte ich auch Anna auch nicht kennengelernt, weil ich dann durch diese Freizeit, durch die Jugendfreizeit, habe ich dann
Anna kennengelernt. Wenn ich diesen Treffpunkt, wenn ich diese Kleingruppe nicht gehabt hätte, wäre ich nicht Pastor geworden. Ich hätte meine Frau nicht kennengelernt und ich würde heute Morgen nicht zu euch sprechen. Und dafür bin ich so dankbar. Und deswegen hoffe ich, ihr könnt es nachvollziehen, wenn vielleicht denkt der eine oder andere, ich trage heute Morgen hier irgendwie ein bisschen dick auf. Vielleicht habt ihr Kleingruppen noch nicht so erlebt. Aber mein Wunsch ist es, dass ihr Kleingruppe neu entdeckt und dass ihr Kleingruppe, wenn ihr es noch nicht so erlebt habt, neu so erlebt und dass ihr sagen könnt, wenn ich diese Gruppe nicht gehabt hätte, hätte sich mein Leben anders entwickelt. Und ich bin von Herzen dankbar für alle Menschen in dieser Gruppe, für diese Beziehungen, die da entstanden sind und die mich begleitet haben in meinem Leben und die dadurch mein Leben zum Positiven verändert haben und mein Leben geprägt haben. Ich habe es so erlebt. Wisst ihr, Kleingruppen sind nicht dazu da, uns gegenseitig irgendwie vorzuheucheln, dass wir alles gut hinbekommen. Dass wir da zusammensitzen bei einer Tasse Tee und bei Plätzchen, während da draußen die Welt am Abgrund steht. Und wir tun so, als wäre alles in Ordnung. Und wir stecken so fromm die Köpfe zusammen und spielen ein bisschen Gitarre und singen schöne Lieder und danach ist alles wieder gut. Das ist nicht das, was Kleingruppe ist, sondern Kleingruppe heißt, authentisch zu sein. Sich mit dem anderen zu freuen, wenn er die Führerscheinprüfung bestanden hat, ist ein Teil davon. Aber genauso auch, wenn jemand einen Job verloren hat oder wenn die Liebe seines Lebens Schluss gemacht hat, dass man für ihn da sein kann. Oder wenn man wirklich sagen kann, hey, ich habe gerade echt Angst durch die Dinge, die gerade in der Welt abgehen, durch alles, was gerade passiert. Und es treibt mich um und ich kann dann nachts nicht mehr schlafen. Dass man sagen kann, hey, ich bin für dich da. Wir als Gruppe, wir stehen hinter dir und wir beten für dich. Die Bibel sagt uns, wir sollen mit den Lachenden lachen und mit den Weinenden weinen. Und das ist diese Beziehung von Herz zu Herz in einer Kleingruppe. Dass man Momente hat, wo man authentisch, herzlich gemeinsam lachen kann. Aber dass man Momente hat, wo man auch gemeinsam weinen kann. Wo man sagt, ich bin da. Ich trage dich durch. Ich kann es nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. So dieses bekannte Filmzitat, manche kennen es. Und das brauchen wir. Bevor wir ins Kleingruppeninterview gehen, eine Geschichte oder eine historische Begebenheit, die mir wichtig ist, die ich noch weitergeben wollte, weil es viel mit dem zu tun hat, was ich gerade auch gesagt habe. Ich habe vor Tagen mal diesen Film Dunkirk gesehen, und zwar am 26.05.1940, also im Zweiten Weltkrieg. Da ist eigentlich ein Wunder passiert. 370.000 Soldaten waren eingezingelt von der Wehrmacht und sie waren absolut unfähig, sich aus dieser Notlage zu befreien. Machen wir mal das Bild dazu, das ist auch aus dem Film, genau. Und sie saßen dort fest, 370.000 französische und britische Soldaten, und sie kamen da alleine nicht raus. Und dann hat man sich überlegt, wie können wir unsere Leute, wie können wir unsere Männer da rausholen, wie können wir unsere Soldaten bergen in dieser Notlage. Und die Flugzeuge kamen da nicht wirklich durch die Feinde, und die großen Schiffe, da war das Wasser zu seicht, die konnten nicht anlegen am Strand. Und dann hatte ein Mann aus England den Gedanken, die kleine Boote zu aktivieren. Und dann waren es kleine Yachten, kleine Fischerboote, einfach das, was die Leute zur Verfügung hatten an kleinen Booten, was die Leute zur Verfügung gestellt haben. Und dann sind Hunderte und abermals Hunderte kleine Boote sind über den Kanal und nach Dunkirk, dann nach Nordfrankreich, und sie haben dort diese Männer rausgeholt. Und von diesen 370.000 konnten, glaube ich, 330.000 Männer geborgen werden. Was hat das mit Kleingruppen zu tun? Ich glaube, dass unsere Kleingruppen so kleine Boote sind, womit wir, wenn Menschen in Not sind, womit wir Menschen in Not begegnen können, die wir aufnehmen können, Das geht nicht im Großen. Das geht nicht mit Riesenschiffen und was weiß ich was. Manchmal braucht es einfach diese kleine Boote. Und so eine Kleingruppe ist wie so ein kleines Rettungsboot in Zeiten der Not. Und wir leben in herausfordernden Zeiten. Erst das mit Corona, jetzt das mit der Ukraine, mit dem Krieg. Und die Frage ist, was gibt dir Halt in dieser Zeit? Was gibt dir Sicherheit in dieser Zeit? Was hilft dir, dass du nicht davontreibst in dieser Herausforderung? Und ich glaube, dass Beziehungen von Herz zu Herz, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Gemeinschaft haben, dass das ein wichtiger Schlüssel ist und ein wichtiger Halt ist. In Prediger 4, Vers 10 heißt es, zwei haben es, genau, kannst du das mal machen, da sieht man nochmal die Rettungsboote aus dem Film, genau, und dann nächste Folie. In Prediger 4, Vers 10 heißt es, zwei haben es besser als einer allein, zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Wie schlecht dran ist der, der allein ist und fällt. Und es ist niemand da, der ihm beim Aufstehen hilft. Das muss doch nicht so sein. Das muss doch nicht so sein. Es gibt bessere Wege. Sprüche 17, Vers 17. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Wir brauchen einander, wir brauchen den Bruder, wir brauchen den Freund, wir brauchen die Menschen unserer Kleingruppe, die uns helfen, die in den Zeiten unserer Not für uns so ein kleines Rettungsboot darstellen. Sagen, als diese Not mich traf, hätte ich die Kleingruppe nicht gehabt, ich weiß nicht, wie wäre es geworden, aber diese Kleingruppe war für mich wie so ein Rettungsboot. Wisst ihr, und das Gute ist, dass wir nicht aus uns heraus helfen müssen, das können wir gar nicht, sondern Gott will durch uns Menschen begegnen. Er will, dass wir Salz und Licht sind, aber er will uns gebrauchen und er will durch unser Leben hindurch Menschen begegnen. Aber Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, und das ist ein ziemlich krasses Zitat, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Lass das nochmal sacken. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Wir brauchen den anderen. Und das, was dir aus der Not heraushilft, das kannst du dir manchmal nicht selber sagen, sondern du brauchst den anderen, der dir das sagt, der dir hilft und der dir das zuspricht. Und was wir tun müssen, ist, dass wir das, was wir haben, zur Verfügung stellen. Der kleine Junge mit seinen 5 Broten und seinen 2 Fischen hat es Jesus zur Verfügung gestellt, aber Jesus hat es Wunder vollbracht. Nicht der Junge, aber er hat zur Verfügung gestellt, was er hatte. Und ich bin dankbar für jeden Kleingruppenleiter, der sagt, ich stelle mein kleines Boot zur Verfügung. Nicht, weil ich glaube, dass ich der beste Problemlöser dieser Gemeinde bin und weil ich jedem helfen kann. Ich könnte schon jedem helfen. Sondern, weil wir wissen, dass wo 2 oder 3, dass Gott mitten unter ihnen ist. Ich stelle zur Verfügung, was ich habe. Und Gott wird darin leben. Und Gott wird den Menschen begegnen. In einem Lied von Sebastian Kuttbert heißt es, Anna hat die CD gekauft, die läuft bei uns im Auto. Am Anfang habe ich die gar nicht gemocht, mittlerweile finde ich sie ganz gut. Da heißt es in einem Lied von ihm, von Sebastian Kuttbert, oder wie man ihn auch ausspricht, er singt, du hast die Macht, hast die Kraft, die Seelen heilt und Leben verleiht. Du bist der Stern, auf den wir schauen, der Fels, auf den wir bauen. Auch wenn die Welt am Abgrund steht, dein Sohn sie für uns überlebt. Und eine Kleingruppe ist dazu da, uns immer wieder an diese Dinge zu erinnern, uns immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern. Ja, ich verstehe, dass du Angst hast durch das, was in der Welt gerade abgeht. Aber es gibt einen, der über diesen Dingen steht. Es gibt einen Gott, der alles in seiner Hand hat. Es gibt einen Gott,
der unser Fels und unser Heil sein will. Es gibt einen Gott, auf den wir schauen wollen, in dieser Situation, in diesen Herausforderungen, in diesen Problemen. Ich habe das, und damit schließe ich, die Tage erlebt, als die Beerdigung vom Karl war, die Tage davor, da war ich natürlich auch sehr herausgefordert mit der Beerdigung, mit allem, was war. Und meine Familie, die war dann in Winnenden bei Oma und Opa und so und haben da ein paar Tage verbracht. Ich dachte, okay, ich bereite mich jetzt ordentlich auf die Beerdigung vor und so. Ich weiß, meiner Familie geht's gut und so. Und es war alles schon irgendwie viel in dem Moment. Und dann hat meine Frau angerufen und hat gesagt, ja gut, sie sind im Krankenhaus, weil der Jonathan ist wieder Gehirnerschütterung, ist im Schwimmbad hingefallen und so weiter. Und dachte ich, schon wieder, war doch erst und Gehirnerschütterung und so. Und du denkst, da ist alles in Ordnung und dann passiert das. Hat meine Mutter hat angerufen, dass sie im Krankenhaus ist, Verdacht auf Lungenembolie und so. Und ich habe in dem Moment, hat es echt auch meine Beziehung mit Gott auch echt belastet. Weil ich dachte, was ist los? Jetzt das mit dem Karl und jetzt kommt irgendwie die nächste Geschichte und so. Und Gott, warum lässt du das jetzt irgendwie alles zu? Ein Unglück so nach dem nächsten und ich stecke mittendrin und jetzt die Beerdigung vorbereiten und ich war echt durch. Ich war so richtig durch. Und ich habe an dem Abend dann mit einem Freund gesprochen und dann noch eine gute Freundin angerufen. Hey, und es war so ein gutes und wichtiges Telefonat. Ich will es kurz machen und alle einzeln erzählen. Aber sie hat mir gesagt, Mensch, du musst doch sehen, was jetzt hier los ist. Du musst doch sehen, was jetzt hier abgeht. Das ist nicht Gott, der dich im Stich gelassen hat oder der dich da jetzt hier gerade quälen möchte, sondern es sind einfach Umstände, die jetzt halt da sind. Und es ist so, dass auch der Feind dich ja jetzt ja auch angreift, um dich durcheinander zu bringen vor der Beerdigung. Und jetzt steh auf und geh ins Gebet und steh auf und kämpfe jetzt gegen diese Dinge und gegen diese Umstände. Der Bruder im Worte des anderen, der Christus im Worte des Bruders ist größer wie der in unserem Herzen. Und ich habe es an dem Abend so empfunden und so erlebt. Und ich bin dann am nächsten Tag rausgegangen, habe einen ausgiebigen Gebetsspaziergang gehabt und es hat sich irgendwie alles gelöst. Aber ich habe an diesem Abend diese Freundin gebraucht, die mir die Dinge, die ich eigentlich weiß, die mir diese Dinge nochmal gesagt hat, die sie mir zugesprochen hat. Sie hat gesagt, ja, stimmt, ich weiß doch, wie es eigentlich geht. Also steh auf und bete und auf geht's. Geh da durch. Und dann am Mittwochabend kam meine Familie nach Hause wieder, um Jonathan ging es gut und eine halbe Stunde später hat meine Mutter angerufen, sie ist wieder daheim, der Verdacht hat sich nicht bestätigt und so und dann war auf einmal irgendwie die Dinge waren wieder gelöst und dann konnte ich mich auf die Beerdigung konzentrieren. Und wir brauchen einander. Alleine geht's nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht von Corona mitnehmen, auch alleine geht es ja doch irgendwie und es ist alles irgendwie so gemütlich und warum brauchen wir das jetzt alles wieder, Gruppen? Ich habe mich daran gewöhnt, daheim zu bleiben. Nein, wir brauchen es. Wir brauchen Beziehungen von Herz zu Herz und ich glaube, dass eine Kleingruppe der Ort ist, an dem wir uns kennenlernen können und aus der heraus dann diese Beziehungen entstehen können. Natürlich entstehen diese Beziehungen von Herz zu Herz nicht, weil ich einmal in der Kleingruppe war, nicht von heute auf morgen. Das sind Dinge, die wachsen müssen und die Zeit brauchen. Und doch ist es der Ort, wo das wachsen kann und wo das entstehen kann. Okay, man könnte noch so viel sagen, aber ich habe schon so viel gesagt. Amen. Wir hören jetzt ein Lobpreislied und dann werden wir